Beispiele. Literarische Neuerscheinungen aus Österreich.
Eine geheimnisvolle Frau mit dem Namen Nadeshda verändert auf ihrer Reise durch Bulgarien die Menschen, denen sie begegnet. Nadeshda ist die Hauptfigur in Ilya Dürhammers Roman »Und Orpheus schweigt«. Der Germanist und Kulturwissenschaftler hat an den Universitäten von Sofia und Budapest gelehrt und als Operndramaturg gearbeitet. Er hat unter anderem über Franz Schubert, Hugo von Hofmannsthal und Thomas Bernhard veröffentlicht. Seit 3 Jahren lebt Ilya Dürhammer in Rechnitz im südlichen Burgenland. Seine erste belletristische Arbeit ist eine Sammlung von Kurznovellen, die sich in der Zusammenschau zu einem Roman verdichten. Nadeshda reist auf den Spuren des Orpheus-Kults durch Bulgarien mit Rilke-Gedichten im Gepäck. Ihre Erlebnisse schildert der Autor aus dem jeweiligen Blickwinkel der Menschen, die ihren Weg kreuzen. Aus »Und Orpheus schweigt« liest Wolfgang Horvath.
Ich habe Nadeshda bei gemeinsamen Freunden kennengelernt, die ich an Wochenenden regelmäßig in ihrer netten Wohnung in Bankia, einem westlichen Vorort von Sofia, besuche. Grigori kenne ich seit der Schulzeit. Er arbeitet heute in einem Ministerium. Seine damals gerade schwangere Frau Adriana ist in der Verwaltung der Mineralbadeanstalt von Bankia tätig. Die beiden hatten einander an der Sofiota Universität für National- und Weltwirtschaft kennengelernt. Woher aber Nadeshda Grigori kannte, weiß ich eigentlich gar nicht. Ich hatte weder ihn noch sie jemals danach gefragt. Obwohl ich in meinem Leben nicht gerade erfolgreich war, haben Grigori und Adriana die Verbindung zu mir nie abreißen lassen. Und sie haben mich auch in meinen besonders depressiven Momenten immer unterstützt. Irgendwie empfinde ich sie als meine eigentliche Familie, da ich zu meiner tatsächlichen wenig Kontakt habe. Meine Eltern leben nach wie vor in der südlich gelegenen Stadt Sandanski, die an den Ausläufern des Pirin-Gebirges erbaut worden und nicht mehr weit von Kulata und damit von der griechischen Grenze entfernt ist. Mehrere Male hatte Grigori mich zu überreden und zu überzeugen versucht, mein begonnenes Philosophiestudium wieder aufzunehmen, aber dorthin führte kein Weg mehr zurück. Ich bin nicht fürs Studieren geboren, obwohl ich für mein Leben gern sammle. Das habe ich als Kind schon mit großer Passion getan. Ich sammelte vor allem alle möglichen Steine, Rinden und Blätter, die meine Mutter in regelmäßigen Abständen wieder wegwarf, wenn ich nicht zu Hause war, was mich freilich immer sehr kränkte. Außerdem begann ich in mir selbst zu sammeln, in Form von Lebensmitteln, die ich in mich aufnahm. Schon als Kind war Essen mehr als nur Nahrungsaufnahme. Ich sammelte Früchte, Nüsse, Kerne aller Art, am liebsten Semki, also gebrannte und gesalzene Kürbis- oder Sonnenblumenkerne und anderes in mir selbst. Die Folge war, dass ich bereits als Kind allmählich an Gewicht zunahm, was ich auch in meinem Erwachsenenalter nicht mehr ändern konnte. Diese Sammelleidenschaft hatte also nicht aufgehört, als ich aus und nach Sofia fortzog. Mittlerweile sammelte ich zwar immer noch Blätter, aber keine von Bäumen mehr, sondern in Form von Papier, Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, mit denen ich meine kleine Wohnung im Sofioter Außenbezirk Suchodol vollstopfte, der übrigens direkt an Bankia angrenzt, so dass ich mit dem Fahrrad bequem zu Grigori und Adriana gelangen konnte. Ich habe sie allerdings nie zu mir eingeladen. Es war mir zu peinlich, sie in meiner Wohnung zu empfangen, in der man sich nach einigen Jahren kaum noch richtig bewegen konnte, weil sich überall für mich wichtige Papiere oder Bücher stapelten, zwischen denen schließlich nur noch schmale Pfade blieben, durch die ich mich immer mühseliger durchschlängeln musste, um wenigstens ins Bad oder zum Bett zu gelangen. Fast 10 Jahre lang hatte ich hier niemanden empfangen, weil ich wusste, dass mich niemand verstehen würde. Die Ausflüge nach Bankia waren oft meine einzige Rettung, denn ich wurde immer kontaktscheuer, weil ich sowohl außen wie innen nur noch sammelte und sammelte. Nadeshda war einer der wenigen Menschen, mit denen ich in dieser Zeit außer mit Grigori und seiner Frau Umgang hatte und vor der ich mich von Anfang an nicht schämte. Ich weiß nicht, woran es lag, aber sie hatte eine unglaublich liebenswürdige Art, mit meiner Körperfülle umzugehen, als ob sie gar nicht sichtbar gewesen wäre. Und nach einem Wochenendtreffen bei Grigori und Adriana wollte sie mich nach Hause bringen. Ja, sie bestand darauf, weil es zu regnen begonnen hatte und ich, wie immer, mit dem alten Fahrrad unterwegs gewesen war. So ging ich, wenn auch etwas zögernd, auf ihren liebenswürdigen Vorschlag ein, hatte mir aber natürlich vorgenommen, sie danach nicht in meine vollgestopfte Wohnung zu lassen, auch wenn ich dadurch unhöflich wirken sollte. Aber dann ließ sie mir gar keine Wahl und ging ohne zu fragen mit mir hinein, blickte sich um und lächelte. Ich weiß noch, was sie damals sagte, und das, was sie sagte, sagte sie übrigens auf Deutsch. Da hat es sich Petko ja gemütlich gemacht. Dieser Satz ist mir geblieben, da er mir, warum auch immer, in diesem Augenblick ganz angenehm und liebenswürdig vorgekommen ist. Ich weiß nicht, was ich Schlimmes erwartet hatte, aber auf einmal hatte ich gar kein Problem, dass sie bei mir war, obwohl sonst noch niemand diese Wohnung betreten hatte, schon gar keine Frau, da ich mich an eine Frau sowieso nie herangetraut hatte, denn ich war ja, naja, bestimmt nicht das, was man einer attraktiven Frau zumuten konnte. Freilich dachte ich, dass sie nach ihrem ersten erstaunten oder vielleicht doch eher entsetzten Blick wieder gehen würde, aber sie setzte sich auf einen der Stapel, die auf dem Boden aufgetürmt waren, und bat mich um eine Tasse Tee. Ich schlängelte mich also durch die Bücher und Zeitungsberge in die Küche, setzte Wasser auf und bereitete einen Kräutertee zu. Als ich aber mit der Kanne und den beiden Tassen wieder durch den schmalen Gang ging, stolperte ich, fiel hin und dabei zerbrach eine der braunen Tontassen und ich verschüttete natürlich den Tee auf den Boden. Ich war nahe daran zu weinen. Ich weiß eigentlich nicht einmal warum, denn diese Tasse war nicht besonders wertvoll. Wahrscheinlich war mir danach, weil mir dieses Missgeschick ausgerechnet dann passieren musste, als ich das erste Mal einen Gast in meiner engen Wohnung hatte. Sie half mir dabei, die Scherben aufzuheben, ging dann in die Küche, fand ein Tuch, mit dem sie den Boden aufwischte, als ob sie bei mir zu Hause wäre, und fragte nach einer zweiten Tasse. Aber ich hatte keine. Es war bisher unnötig gewesen, überhaupt zwei Tassen zu besitzen. Gott, war mir das peinlich. Aber auch das ließ sie nicht zu einem Problem werden, denn sie trank dann einfach mit mir gemeinsam aus derselben Tasse, übrigens ohne Zucker, denn den wollte sie nicht. Ich glaube, dass ich mich in diesem Moment in sie verliebt habe. Und am liebsten hätte ich noch einmal geweint, weil ich die Unsinnigkeit dieses Gefühls erkannte. Was sollte diese intelligente, attraktive Frau mit einem Versager wie mir anfangen? Aber das Seltsame war, dass sie mich von nun an öfter besuchte und mit mir Tee trinken wollte und viele tiefe Gespräche mit mir führte. Sie brachte übrigens beim zweiten Mal eine neue braune Tontasse mit, die der zerbrochenen sehr ähnlich war, was ich ganz lieb fand. Wir kochten bisweilen auch gemeinsam, und als ich ihr bei einem Abendessen von meiner Kindheit erzählte, von meiner Sammelleidenschaft und meiner Familie, mit der ich mich nie verstanden hatte, konnte ich doch meine Tränen, die ich beim ersten Mal noch zurückgehalten hatte, nicht mehr unterdrücken. Es brach los aus mir, und da war kein Halten mehr. Nadeschda aber trat zu mir und umarmte mich mütterlich, so dass es meinen Tränen nunmehr freien Lauf gab. Und dann auf einmal empfand ich ihren warmen Busen nicht mehr als so mütterlich, denn sie streichelte liebevoll meine verweinten Wangen, küsste mich erst auf die nassen Backen, dann auf den Mund. Und da glaubte ich, dass sich die Welt um mich herum in einen blühenden Garten verwandelte, als ob sich alle Geschichten meiner Kindheit auf einmal vereinten, alle Träume, die an Gegenstände, an Steine und Blätter geknüpft waren, mit einem Male zusammentaten und mich in eine andere Wirklichkeit versetzten. Ich weiß gar nicht, wie sie mich dann zärtlich entblättert hatte und ich plötzlich in meiner angesammelten Leibesfülle nackt vor ihr dastand und es vollkommen natürlich und richtig fand. Und ich weiß auch nicht mehr, wie es geschah, dass ich ihren wunderbaren Leib auf einmal ganz vor mir sah. Es muss mitten auf einem der Papierballen stattgefunden haben, doch so kam es mir nicht vor. Ich schien woanders zu sein, weit weg in einem Irgendwo. Als sie nach diesem glücklichsten Moment meines Lebens gegangen war, kam mir das erste Mal ein Wort in den Sinn, das bis heute zu meinem Lebensmotto geworden ist: Reduktion. Es war wie ein Zauberwort, in dem die Lösung all meiner Probleme zu liegen schien und das zu den Versen passte, die Nadeshda mir zuvor bei einem ihrer früheren Besuche mitgebracht hatte und die ich mit Grigori gemeinsam lange zu enträtseln versuchte, denn sie hatte mir keinen Kommentar dazu gegeben. Zu dem Gebrauchten sowohl wie zum dumpfen und stummen Vorrat der vollen Natur, den unsäglichen Summen, zähle dich jubelnd hinzu und vernichte die Zahl. Diese Verse und das Wort Reduktion wurden von nun an immer lauter in mir. Sie versetzten mich zugleich in eine traumhafte, wie absolut helle und leuchtende Stimmung. Sie waren wie ein Frühling, der in mir aufging, der alles in mir zur Veränderung antrieb. Kaum hatte ich gemerkt, dass ich seit Nadeshdas ersten Besuch nicht nur den Zucker aus meinem Leben verbannt hatte, sondern allmählich auch das geliebte Weißbrot, Süßigkeiten, die Kartoffeln, den Reis, alles, was mich vollstopfte. Ich hatte mich in den nächsten Wochen immer leichter gefühlt und ich war es mit der Zeit auch wirklich geworden, denn plötzlich war mir mein Gewand zu weit und ich lief mittlerweile die Treppen hinauf, die ich vorher nur langsam gegangen war. Überhaupt hatte ich immer häufiger Lust zu laufen, weil mich Nadeshdas Gegenwart beflügelte, auch wenn sie nicht da war. Denn eigentlich war sie für mich nun immer da. Und ich sog sie auch in mich ein, wenn ich alleine den Tee aus der braunen Tontasse trank, die sie mir mitgebracht hatte. Eines Tages machte sie den Vorschlag, mit mir in meine alte Heimat zu fahren. Ich sollte ihr Sandanski und die Umgebung zeigen, da sie, obwohl sie schon viel in Bulgarien herumgekommen war, diese südliche Gegend Bulgariens noch nicht kannte. Sie musste mich erst dazu überreden und schließlich willigte ich nur ein, um ein paar Tage ganz mit ihr verbringen zu können, wenn es auch dort sein musste, wohin ich eigentlich in meinem Leben nicht mehr fahren wollte. Aber auf einmal sah ich Sandanski mit ganz anderen Augen, als ich an Nadeshdas Seite durch die Altstadt ging. Es fiel mir auch nicht schwer, mit ihr in die Thermalquellen zu gehen, denn ich genierte mich plötzlich nicht mehr, vor ihr sowieso nicht, aber auch nicht vor den anderen Leuten. Ich hatte immerhin in jenen Wochen viel Gewicht verloren. Am Schluss waren es ganze 20 Kilo, die ich fast ohne es zu merken abgegeben hatte wie ein altes Gewand, das ich nicht mehr brauchte. Nadeshda wollte zuletzt und unbedingt, dass wir in Sandanski auch meine Familie aufsuchten. Und da konnte ich sogar das, was ich nicht mehr zu können geglaubt hatte. Meine Eltern nahmen mich auf wie einen verlorenen Sohn und behandelten Nadeshda, als ob sie meine Braut gewesen wäre, die ich ihnen vorstellte. Und sie nahmen auch nicht den geringsten Anstoß daran, dass sie doch um einige Jahre älter als ich war und obendrein nicht besonders gut Bulgarisch sprach. Ich war nun mit der ganzen Welt versöhnt, mit der ganzen Welt, außer mit meiner Wohnung. Reduktion, Reduktion, Reduktion. Ich konnte nur noch diesen Gedanken denken, als wir nach Sofia zurückfuhren. Als Nadeshda mich in meine Wohnung brachte, stand ich einige Minuten vor den unsäglichen Stapeln meiner Vergangenheit und zögerte hineinzugehen. Nadeshda wusste, was ich dachte und versprach, gemeinsam mit mir all das Angesammelte, was mich mittlerweile belastete, zu entsorgen. Ganze 2 Wochen brauchten wir, um das zahllose Papier hinauszuschaffen und danach alles zu reinigen. Am Schluss blieben nur das Bett, ein Schrank, ein Regal mit ausgewählten Büchern und eine Vitrine im Wohnzimmer, das ansonsten leer war. Über die Vitrine aber, in der auch die braune Teetasse stand, hängte ich die Verse, die Nadeshda mir gebracht hatte und denen sie noch drei weitere hinzufügte, die mir bis heute wie ein Gebet erscheinen, das mich täglich begleitet. Und wenn dich das Irdische vergaß, zu der stillen Erde sag, ich rinne, zu dem raschen Wasser sprich, ich bin. Nun war alles gut, ich fühlte mich absolut befreit und wie ein neuer Mensch. Ich lud dann endlich auch Gregori und Adriana in meine aus- und aufgeräumte Wohnung ein, da ich mich nun nicht mehr genieren musste. Ich war äußerlich und innerlich gereinigt, versöhnt mit mir und der Welt. Nadeshdas Besuche wurden von da an allerdings immer seltener, bis sie schließlich gar nicht mehr kam, was mich freilich für längere Zeit sehr traurig gemacht hatte. Sie hatte mir bei ihrem letzten Besuch angekündigt, dass es nun wirklich ihr letzter sein würde und wir diesen Abschied daher feierlich begehen sollten. Wir tranken wieder unseren traditionellen Kräutertee gemeinsam aus der von Nadeshda mitgebrachten Tasse und wir schliefen ein letztes Mal miteinander. Als ich beim Abschied weinen musste, sprach sie noch einmal die drei Verse, wischte mir die Tränen aus dem Gesicht, küsste mich ein letztes Mal und ging, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Wolfgang Horvath las eine Episode aus dem Roman »Und Orpheus schweigt« von Ilia Dürhammer. Das Buch erscheint demnächst in der Edition Lex List. Nächste Woche in den Beispielen »Am Rand« von Hans Platzgummer.